Ich lese aus Johannes 11 ab dem Vers 17. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn, also Lazarus, schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach: Der Meister ist da und ruft dich. Als dieses hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen: Sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm: Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden: Seht, wie hatte er ihn lieb. Etliche von ihnen aber sprachen: Konnte der, welcher den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht: Hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte.
Komm heraus! Wenn Jesus Tote wieder ins Leben ruft. Darum geht es heute, und natürlich ist dieser Text der Herausforderung. Warum? Weil in diesem Predigttext, den wir eben gehört haben, jemand von den Toten ins Leben zurückkommt, aufersteht. Und das ist so fernab von unserer Lebenswirklichkeit, dass man so schwer andocken kann an diese Geschichte, dass mancher vielleicht hier beim Vorlesen dieses Textes schon innerlich zugemacht hat und gesagt hat: David, beweis es mir. Lass uns zum Friedhof gehen. Wenn du das irgendwie hervorrufen kannst, jemanden aus dem Tod ins Leben rufen kannst, herausrufen kannst, dann können wir mit dem Text weiterarbeiten. Aber das habe ich nie erlebt. Da gibt es ein paar Stories in der Welt, dass sowas mal passiert ist. Eine echte Totenauferstehung. Aber das ist zu weit weg, als dass ich da irgendwie anknüpfen kann. Von daher müssen wir uns fragen, wenn wir diesen Text aus Johannes 11 vorgelesen bekommen haben: Was ist der tiefere Sinn von diesem Text? Also warum ist es heute so wertvoll, dass wir am 22. März uns mit diesem Text auseinandersetzen. Und meine feste Überzeugung ist, dass das einen ganz hohen Wert hat, dass so mancher jetzt schon die Entscheidung treffen kann oder sollte für sich selbst, höre ich hin oder schalte ich ab? Und natürlich, wenn man das Wort Gottes liest, so glaube ich zutiefst, dann kommt es nicht leer zurück. Und verweise auf den Zweck dieses Buches, des Johannesevangeliums, wo wir dann nachlesen können in Johannes Kapitel 20, Vers 30 und 31, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber, inklusive die Totenauferweckung, diese aber sind geschrieben, warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Namen, durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und jetzt sitzen vielleicht wahrscheinlich die meisten hier und die glauben, die sagen, David, das ist nicht mein Problem, ich glaube. Der Text ist geschrieben, damit ihr glaubt, ich kann eigentlich aufstehen und Fußball spielen gehen oder was anderes machen. Das betrifft mich nicht. Das hat aber die Martha auch gedacht, wenn sie das so richtig zitiert. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll, Vers 27. Dann dachte sie, da können sie schon schön ein Häkchen machen und dann ist sie fertig mit dieser Thematik Glaube. Und trotzdem werden wir sehen, dass gerade sie da noch Luft nach oben hat in Sachen Glauben. Und da will ich mal direkt hier in diese Turnhalle reinrufen und fragen, bist du ein Großgläubiger oder ein Kleingläubiger? Gut, jetzt braucht sich keiner melden, keiner braucht hier beantworten die Frage. Wenn man jetzt mal wirklich so es von Gottes Perspektive beurteilen könnte, das können wir aber nie, ja, bis zu unserem letzten Atemzug können wir nie sagen, wer der Gläubigste hier im Raum ist. Das kann nur Jesus. Er hat zum Beispiel in Lukas 7 dem einen Hauptmann gesagt, ich habe in ganz Israel keinen anderen Glauben gefunden hier als bei dir. Also er war scheinbar ein Großgläubiger und da in der Situation, als sie da im Boot waren, die 12 Jünger und Jesus, und das Boot dann in einen Sturm geraten ist, dann sind die Jünger sehr unruhig, ängstlich und dann wecken sie ihn, weil Jesus schläft, und wer ist dann kleingläubig in dem Boot? Die Jünger. Wer ist der Großgläubige in dem Boot? Jesus, er schläft. Und deswegen ist meine provokative These schon sehr früh in der Predigt die, dass ich behaupte, in der Geschichte von dem Lazarus, die Auferweckung des Lazarus, der Gläubigste in dieser Geschichte ist wer? Lazarus. Abgesehen von Jesus natürlich. Ha, warum ist dieser tote Lazarus der Gläubigste da in der Szene? Die Aufmerksamkeit ist da, sehe ich. Wir legen los. Ich bin mit einem Audi Q5 hierher gefahren. Haha, das war eine tolle Erfahrung. Warum? Bei Europcar hatte ich eigentlich die geringere Klasse bestellt, gemietet, aber den Wagen gab es nicht. Also wurde ich upgraded. Ich durfte dieses tolle, schicke Auto nehmen und bin hierher gefahren. Und dann gibt es eben dieses Tempomat, was mehr Schweiß und Angst und Sorge bereitet hat. Ich wollte es ausprobieren. Ich bin gestern auch nach Kassel damit gefahren oder von Kassel zurück. Und ich weiß nicht, wer die Strecke kennt. Das ist so dieses, du fährst von Stau zu Stau. Wenn du gerade von Köln her kommst, dann gibt es eine Phase, wo es dann wieder flüssig geht und dann kommt es wieder zu einem Stauende. Und wenn man da dieses adaptive Tempomat einschaltet, dann ist es ja so, dass dann der Abstand gemessen wird. Und wenn das vorausfahrende Auto langsamer wird, wird das eigene Auto auch langsamer. Und jetzt kam ich in ein Stauende und merkte, dass das Auto abbremst. Aber ich würde nach meinem Empfinden schon früher bremsen wollen. Aber das Auto bremst nicht und dann fängt es an zu bremsen. Und ich dachte, jetzt vertraust du mal dem Wagen. Und das ging dann wirklich also richtig hier ans Herz, wo ich dann merkte, okay, es funktioniert. Ich kann vertrauen, es ist stehen geblieben. Und dann fahren die anderen Autos weiter, das Auto fährt auch weiter. Außerdem eine weitere ätzende Einrichtung, und zwar dieses Spurhaltesystem da. Ja, ich neige dazu, über die Spur zu fahren und zu spät zu blinken, wenn ich blinke. Und dann aber hält der Wagen mich in der Spur. Und ich kämpfe gegen den Wagen an und will dann rüber und merke, okay, das ist irgendwie eingerichtet, sodass ich dann sicher fahren kann. Und da habe ich gedacht, das ist doch das Thema. Das ist doch das Thema. Wenn wir über Glauben sprechen, ist es ja nichts anderes, als dass wir uns Christus anvertrauen. Und wenn er jetzt dieser Audi Q5 ist und ich setze mich rein und diese Systeme sind halt so, dass das in seinem Tempo geht, gerade die Strecke da um Köln herum, wo ich dann kilometerlang nur 100 fahren durfte, du sitzt in so einem starken, schicken Wagen und darfst nur 100 fahren und am Sonntagmorgen ist alles frei und ich denke mir, das dürfte auch mal schneller gehen. Und so ist vielleicht dieses Gefühl, was du manchmal hast, wenn du mit Jesus unterwegs bist, das Schleppen, langsam. Könnte schneller, er kann Tote auferwecken, warum erlebe ich das nicht? Und dann dieses Spurhaltesystem, der Heilige Geist hält dich in der Spur und dann dieses Auffahren, ja, du bist halt geschützt, du bist sicher. Und hier meine Frage, bist du wirklich in den Wegen, die Gott für dich zuvor bereitet hat, Epheser 2,10, oder bist du neben der Spur? Oder bist du außerhalb seines Willens, außerhalb seines Planes? Und ich meine, dass dieser Text bewusst uns überliefert wurde, damit wir an der Szene mit der Auferweckung des Lazarus verstehen, was es heißt, 100% im Willen Gottes zu sein. Denn wenn Jesus dann spricht, Lazarus, komm heraus, in der hundertstel Sekunde, wo er spricht, geschieht es. Lazarus legt Glaubensgehorsam an den Tag. Jesus spricht und er ist gehorsam und steht auf. Und das, was er tut, will Jesus, sein Wille geschieht in dem Augenblick, sodass Lazarus 100% im Willen Gottes gerade handelt, gehorsam ist und reagiert. Während Martha, Maria rumeiern. Darf ich uns mal reinnehmen in den Text? Das ist einfach faszinierend, wenn man da merkt, wie das auch Thomas, ja, da durch die Angst. Wir haben ein Problem, wir haben echt viele Verse hier, 45 an der Zahl, jetzt wurden einige schon vorgelesen, deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen so in einem Flug durch diesen Abschnitt. Da war jemand krank, der Lazarus, 11 Vers 1 von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Jetzt kommt in Vers 3 ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, um zu verstehen, dass Jesus vertrauenswürdig ist. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, das ist manipulativ, das ist mega, wie sie jetzt den Herrn irgendwie drängen zum Handeln. Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Sieh zu. Wenn du den wirklich liebst, dann mach was. Interessanterweise beginnen sie diesen Satz mit dem Wort Herr. Und hier ist die Frage auch heute im Raum, ist der Herr deines Lebens? Also, und zwar nicht 98%, sondern 100%. Und das ist die Anfangsfrage, Großglaube, Kleinglaube, bist du bei wie viel Prozent ist er Herr deines Lebens? Wo du sagen darfst, ich darf schlafen im Boot, ich darf tot sein, ich darf nicht wissen um die Umstände, die gerade passieren in dieser Welt. Er ist der Herr, ich bin nicht der Herr, ich vertraue mich dem Herrn an und er führt mich, ich brauche ihn nicht manipulieren, nicht unter Druck setzen, ich darf in den Wegen wandeln, die er für mich zuvor bereitet hat. Aber dieser Hinweis, dass er den Lazarus liebt, ist die Sicherheit für Lazarus. Dass Lazarus der Gläubigste in der Story ist, liegt daran, dass dann Hilfe erfährt, liegt daran, dass Jesus ihn liebt. Und hier will ich dir zurufen, Jesus liebt dich. Wenn das wahr ist, hast du die absolute Sicherheit für dein Leben. Ein Papa, der sein Kind liebt, kümmert sich. Jesus, der Vater, von dem alle Vaterschaft herkommt, liebt dich. Also kümmert er sich 100% um dich. Das ist der Boden. Deswegen wird dann auch hier später immer wieder gesagt, zum Beispiel Vers 35, da sprachen die Juden, siehe, wie lieb er ihn hatte. Und auch der Hinweis, dass er die Martha und Maria auch liebte, das ist nur das macht deutlich Vers 5, Jesus aber liebte die Martha. Das sagt, dass Jesus liebt. Das ist seine, nicht nur Eigenschaft, seine Identität. Er ist die Liebe. Und wer sich heute auf Jesus einlässt, wird das nur tun, weil er die Liebe geschmeckt hat, gespürt hat und dann sich diesem Herrn aller Herren und König aller Könige anvertraut. Als aber Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Hier ist auch wichtig zu verstehen, die Herrlichkeit, ein Wort, das man ja kaum nutzt. Wann hast du in den letzten Wochen mal das Wort Herrlichkeit genutzt? Wenn jetzt nicht im Kontext von Glaube und christlichem Miteinander. Wenn dann wir absolut in diesem Q5, in diesem Audi ruhen und merken, wie dieses Auto, jetzt im Bild gesprochen, das alles irgendwie unter Kontrolle hat, wie Gott uns hält und führt, das ist Herrlichkeit. Ja, in der, bei dem Wunder Johannes 2, 1 bis 11, da gibt es dann dieses Wunder, wo Jesus Wasser zu Wein macht und dann heißt es später, sie sahen seine Herrlichkeit und glaubten ihn. Da, an der Stelle haben sie Jesus gesehen, wie er der Herr über Elemente ist und natürlich über diese Hochzeitsgesellschaft. Die Herrlichkeit Gottes sollte auch hier offenbar werden. Das heißt, wenn wir als Christen rumeiern und nicht so wirklich auf der Spur sind oder im Tempo Jesu sind, wenn wir dann aber zurückkommen durch Buße und Umkehr, werden wir bezeugen, es ist herrlich. Es ist herrlich, da auf diesen Wegen zu wandeln. Und jetzt weiter. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Das habe ich eben schon beschrieben. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Und das ist natürlich jetzt, passt voll nicht in unser Denken. Ja? Wenn jemand dann eine Hiobsbotschaft hört, dann gerät er in Panik und wird dann schnell handeln und irgendwas unternehmen. Jesus nicht. Warum? Er gerät nicht in Panik. Er ist der Herr aller Herren. Er ist die Ruhe selbst. Und dann ist es diese schwierige Lebenssituation, wo man eigentlich nach seiner Plausibilitätsstruktur, nach seinem besten Wissen und Gewissen denkt, eigentlich müssten wir jetzt sofort handeln, wir müssten das und jenes unternehmen. Warum, Jesus, schläfst du im Boot? Warum tust du nichts? Und das bestätigt dann wahrscheinlich, dass wir wieder nicht bei 100% Glauben sind. Denn der Glaube würde sagen, Jesus schläft im Boot, also kann ich mich neben ihn hinlegen und auch pennen. Schlafen, entschuldigt. Ja. Der Großgläubige würde sich daneben neben Jesus hinlegen und sagen, wenn er Meister schläft, kann ich auch schlafen. Das haben übrigens die Kinder in unserer Kinderstunde uns Erwachsenen gespiegelt auf die Frage, was heißt denn Großglauben im Kontext des Bootes? Dann haben die Kinder gesagt, ja, wenn man auch schläft, wie Jesus schläft. Denn die Kinder haben wahrscheinlich einen viel größeren Glauben als wir Erwachsene. Werdet wie die Kinder. Warum Jesus bleibt noch 2 Tage länger? Vielleicht damit klar ist am Ende, dass dann dieser Lazarus tatsächlich tot ist. Also 4 Tage, der stinkt schon oder riecht schon, sagt die Martha. Das ist der Beweis dafür, dass er wirklich tot war. Danach erst spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Also Jesus gibt hier das Tempo vor. Diese Begriffe in der Spur bleiben und Tempo werde ich mehrfach jetzt verwenden, damit deutlich wird, Jesus gibt das Tempo vor. Wir warten jetzt 2 Tage, wir fahren nur 100. Wir gehen jetzt los. Und dann sind die Jünger immer und wir Nachfolger Jesu immer in der Frage, gehen wir sein Tempo? Ja, und jetzt sagt er, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Oh, in die Region, wo es lebensgefährlich ist für Jesus und seine Jünger, ja. Das wird Thomas gleich auch nochmal anmerken. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und wieder gehst du dahin. Jesus antwortete, und ich glaube, Vers 9 und 10 ist der Schlüssel für das Verständnis des Textes. Das bestätigt gerade diese ganze Audi Q5 Geschichte. Warum? Jesus sagt, hat der Tag nicht 12 Stunden? Also da am Äquator sind die Länder, ist es eben so, ich bin häufig in Israel gewesen, dass die Tage doch 12 sind, die Nacht 12 Stunden sind, die Nacht auch 12 Stunden. Und dann passt diese Aussage mehr oder weniger jetzt. Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht der Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil er das Licht nicht in ihm ist. Und hier ist die Frage, bist du am Tag unterwegs oder nachts unterwegs? Also jetzt in diesem Inhalt gesprochen, Jesus ist das Licht. Bist du mit ihm unterwegs, dann stößt du nicht an. Du bist da im Audi und dann stößt du nicht an, sondern du bist in der Spur und du fährst und kommst an dein Ziel. weil Jesus dich durchträgt. Wer aber nicht mit Jesus unterwegs ist, stößt an und stolpert durchs Leben und bleibt am Ende in der ewigen finsteren Nacht, in der Verdammnis, in der Hölle. Dies sprach er und danach sagt er zu ihm: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn auferwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus: Lazarus ist gestorben. Für Jesus ist es so, dass er den Tod besiegen wird am Kreuz von Golgatha. Jesus ist das Leben, das wird er gleich auch nochmal sagen. Und hier in dieser Konfrontation zwischen Leben und Tod, Jesus das Leben und jetzt der Tod, der durch die Sünde in die Welt gekommen ist, wird dann Jesus ja irgendwie das Wording, die Sprache wählen müssen, die die Menschen verstehen, und zwar das Sterben, Abschied nehmen. Aber in seiner Ewigkeitsperspektive hat der Tod keine Macht. Für ihn ist klar, jemand, der wiedergeboren ist, wird ewig leben, und jemand, der nicht wiedergeboren ist, wird ewig in der Hölle sein, verdammt sein. Und deswegen muss er jetzt da übergehen in diese Sprache, die verständlich ist für die Jünger. Dann nun sagte ihnen Jesus geradeaus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Und das ist der Zweck des Buches. Also damit sie glauben, das ist eben auch vorgelesen worden, er möchte durch dieses Wunder die Jünger auf Spur bringen. Damit sie da erkennen, dieses Schwarz-Weiß. Glaube heißt völlige Abhängigkeit von Jesus und Unglaube heißt, ich mache mein eigenes Ding, ich bin Herr meines Lebens. Und für sie macht er diese Lektion, denn sie sind Schüler, sie sind Jünger, sie müssen lernen von Jesus. Genauso sitzen wir hier auch als Schülerinnen und Schüler Jesu und wollen lernen, was heißt Nachfolge, was heißt Glaube. Und Thomas, der Zweifler, kommt jetzt hier vor, da sprach auch der Thomas, der Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, also gar nicht zu Jesus: Lasst uns auch gehen, dass wir mit ihm sterben. So, das ist Ironie, so, ja, okay, dann lass uns halt mit Jesus in diesem Audi Q5 weiterfahren und dann knallen wir dann gegen die Wand, so. Das ist vielleicht auch deine Rolle, du sitzt hier und denkst, ich vertraue mich Jesus an, aber es fühlt sich gar nicht so sicher an. Wir gehen auf düstere, dunkle Zeiten zu, auch vielleicht als Land Deutschland, in der Welt so viele Kriege. Ja, dann lasst uns halt mit ihm sterben. Und das Leben ist eher depressiv. Und dann eben dieser Abschnitt, der eben gelesen wurde. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 3 Kilometer entfernt. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, weil das die Kultur ist, dass man dann gemeinsam trauert und Leid trägt, um sie zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Und auch hier 2 Gruppen, 2 Typos, 2 Möglichkeiten, den Glauben zu leben. Martha ging Jesus entgegen, Maria aber saß im Haus. Bist du Martha oder Maria? Bist du jemand, der nicht warten kann auf Gottes Führung? Jemand hatte mal gesagt, wir haben keinen eiligen Geist, sondern einen heiligen Geist. Also wir müssen das nicht beschleunigen, das Reich Gottes. Wir können also in seinem Tempo unterwegs sein. Wenn Jesus gerade kommt nach Bethanien, kann ich ruhig sitzen und auf ihn warten. Bist du Kategorie, bist du Typ Maria, dass du sagst, ich warte auf ihn. Er wird schon pünktlich kommen und mir helfen. Oder bist du jemand, der dann sagt, nee, das ist mir zu langsam, ich gehe ihm entgegen. Und Martha geht ihm entgegen. Und dann dieses Gespräch, das so, ich hätte es gerne im O-Ton gehört, ich würde es gerne mal sehen, wie das wirklich war. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Was schwingt mit? Du bist zu spät. Du bist zu spät. Wenn du früher hier wärst, wäre er noch am Leben. Und vielleicht ist auch das so eine Haltung, dass man sagt, Jesus, du bist zu spät. Mancher stand am Grab und dachte, Herr, du bist zu spät. Der ist ohne dich gestorben. Du bist zu spät. Und natürlich sieht Jesus jetzt hier darin ihren Unglauben, Misstrauen, dass sie ihm das so vorhält. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Es ist alles unter meiner Kontrolle. Ich sage hier, was passiert, nicht du. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Mit anderen Worten, das ist mir nicht neu, was du sagst. Sie meint, ihn verstanden zu haben, so wie manche die Bibel lesen und meinen, Gott verstanden zu haben. Und dann eher in ihre Dogmatik hochhalten, ihre Lehre hochhalten und sich in irgendwelche Gruppierungen einordnen. Ich bin in der Kategorie Arminianist, ich bin Calvinist, ich bin Lutheraner, ich bin was weiß ich. Das ist das dann, was man dann irgendwie so, womit man sich identifiziert, kommt ja gleich auch bei der Martha, dass sie einen richtigen Glaubenssatz von sich gibt. Sie meint, das in dieser theologischen Dogmatik einordnen zu können, was Jesus dort da gesagt hat. Ich weiß, das ist ja auch anmaßend zu sagen, ja, ich weiß das schon. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und da hat mir geholfen ein Jurist, der zum Glauben gekommen ist in Haiger. Wir haben dann miteinander so gesprochen und er hat das erste Mal die Bibel gelesen. Und als er dann an diese Stelle kam, dass Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat er mir dann mal so als Kommentar zu diesem Vers mitgegeben, du, weißt du, David, immer wenn Wahrheit gesagt wird, ist Jesus da, weil Jesus ist die Wahrheit. Dann dachte ich, ja, ja, stimmt. Also ja, wenn ich jetzt sage, wir haben 10.56 Uhr und 42 Sekunden, das ist Wahrheit. Jesus ist da. Und jetzt auch diese personifizierte Auferstehung und Leben. Bei Auferstehung werden wir das jetzt vielleicht nicht so ganz nachvollziehen können, es sei denn, wir erinnern uns an unsere Wiedergeburt, die echte Auferstehung, die geistliche Auferstehung. Aber bei dem Leben können wir andocken. Diejenigen, die sich auf Jesus eingelassen haben und sagen, seitdem ich mein Leben Jesus anvertraut habe, lebe ich. Ich bin wieder auf Spur, ich bin in seinem Tempo, ich bin mit ihm unterwegs und da muss Jesus das so pointiert sagen, ich bin die Auferstehung. Also wer sich auf mich einlässt, der wird jetzt schon von Tod ins Leben übergehen. Mancher sitzt hier und sagt, David, mein Leben ist überhaupt nicht Leben, mein Leben ist irgendwie existieren, ich versuche irgendwie durchzukommen, das läuft hier nicht, da nicht. Naja, dann ist das die Einladung heute, komm zu Jesus, glaube an ihn und du wirst sowas wie Auferstehung erleben. Er wird zu dir sprechen, so wie er zu Lazarus sprechen wird. Komm heraus aus deinem sinnlosen Leben, was man vielleicht gar nicht mehr als Leben bezeichnen kann. Ich bin es, sagt er. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Deswegen mit dem Satz macht er den Tod tot. Also zunichte. Der Tod hat seine Macht verloren. Bald ist Ostern. Wir werden darüber nachdenken. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. Wieder diese Bestätigung. Glaubst du das? Darum geht's hier. Glaubst du das? Und sie spricht zu ihm und hier ganz vorsichtig, all diejenigen, die dann sagen, doch, ich habe so viel Bibel gelesen, ich habe schon auch eine theologische Ausbildung, ich kenne die Kommentare alle, vorsichtig hier mit dieser Reaktion der Martha, die dann sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das sind die, die dann die Verse richtig aufsagen können. Und sie hat es richtig aufgesagt, aber sie hat mit ihrem weiteren Verhalten diesen Glauben nicht bestätigt. Denn jetzt kommt etwas, was echt auffällig ist. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich. Warum? Warum heimlich? Warum nicht aufrichtig? Sie rief heimlich ihre Schwester Maria, die saß ja da und wartet auf Jesus, und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Das stimmt nicht, das ist eine klare Lüge. Jesus hat nicht gesagt, kann ich mal mit Maria sprechen? Sie aber geht zu Maria, wahrscheinlich Martha, die ältere Schwester, sagt zu der jüngeren Schwester, so eine Träumerpersönlichkeit, sie hat gerade gesungen und war so in ihren Gedanken. Maria, Jesus ruft dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm hin. In wessen Spur ist Maria jetzt? Wenn wir die ganze Zeit von der Spur Jesu sprechen, Und dann Glaube so heute definieren, dass das bedeutet, wir sind in der Spur Jesu, in dem Tempo Jesu. In wessen Spur ist Maria? In der Spur Marthas. Sie hat Maria, lass es mich so klar sagen, verführt. In eine andere Richtung geführt. Und mancher sitzt hier, der ist verführt worden, vielleicht auch von Mitgeschwistern. Wenn du heute verführt worden bist, dann soll dieser Text, diese Predigt dich wieder auf die Spur zurückbringen. Und dann kannst du ein Stoßgebet von dir geben. Herr, prüfe mich und erforsche mich. Und zeig mir, ob ich auf falschem Weg bin und bring mich zurück auf ewigen Weg. Denn sie wurde jetzt von der Autorität, für sie Autoritätsperson Martha, auf diese Spur gebracht. Sie stand schnell auf, gehorsam wie sie ist, und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen. Sein Weg ist noch nicht so, dass er auch vom Tempo her in Bethanien dort angekommen ist, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr. Das heißt, auch die Juden, die dann mit Maria waren, kamen jetzt auf die Spur Marthas. Das ist leider auch in den Briefen schnell bestätigt, dass es Irrlehrer gibt, die mit ihrem frommen Auftreten und dem Bibelkenntnis manche auf falsche Spur bringen können. Gut, als Gastprediger kann man ja frei reden. Ne? Ich weiß ja nicht, wer hier vielleicht Irrlehrer sein könnte, ob es welche gibt. Aber es ist das, was in den Briefen in der Bibel beschrieben wird. Warum soll es in unserer Zeit nicht auch Irrlehrer geben, die dann uns auf eine falsche Spur bringen und dann mit uns dann ganze Gruppierungen, wie jetzt hier die Juden, dann ihr folgten, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen. Das ist eine andere Haltung als bei Martha. Sie fiel zu Füßen, demütig wie sie ist. Sie beugt sich unter die Herrschaft Christi. Sie weiß es nicht, ob es richtig oder falsch ist, jetzt zu Jesus zu gehen. Martha hat es gesagt. Sie kommt zu Jesus an und dann kommt wieder diese Aussage, die Martha schon von sich gegeben hat. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und ich glaube, es könnte eine aufrichtige, ehrliche, gute Aussage gewesen sein. Eine Glaubenssache, dass sie sagt, ja, ich glaube, dass wenn du schon früher da wärst, dass er nicht gestorben ist, aber es ändert jetzt nichts an meiner Beziehung zu dir, was auch immer du tust. Du bist der allmächtige Gott. Das ist eine Interpretation, ich kann auch falsch liegen. Aber sie übernimmt die Aussage von Martha und auch da wieder Vorsicht, wenn wir andere prägen, wenn wir unsere Aussagen anderen mitgeben. Herr, wenn du hier gewesen wärst, du bist zu spät, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah, er weint ja gleich auch, Jesus. Und das sind unterschiedliche Qualitäten des Weinens. Bei dem einen ist es Verzweiflung. Jesus ist nie verzweifelt. Hier aber ist sie diese Traurigkeit, die sie ergriffen hat, als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Das ist, und viele Kommentatoren, Ausleger bemühen sich, das irgendwie zu erfassen. Und ich versuche, ihr merkt es in der Predigt, in der Spur zu bleiben, es vom Ziel her zu deuten, auszulegen, indem dass am Ende möglichst viele zum Glauben kommen. Also glaube ich, dass hier dieses Weinen von Jesus anders ist als das Weinen der Maria und der Juden. Sie, Maria und die Juden, sie können das gerade nicht nachvollziehen, was hier passiert. Natürlich hat man das Leben mit Lazarus geteilt. Das ist der Bruder gewesen. Wer eine Schwester oder Bruder verloren hat, leibliche Bruder oder Schwester verloren hat, der wird das hier direkt verstehen können, wie schmerzhaft es ist, einen Todesfall in der Familie zu haben. Und da muss ich echt vorsichtig sein, dass ich hier nicht einfach auch dieses Gespür, dieses Gefühl nicht respektiere, weil ich es selbst noch nicht erlebt habe. Da müsste jetzt jemand drüber reden, der das mal durchbuchstabieren musste, was es heißt, sich verabschieden zu müssen. Und deswegen kein Urteil für dieses Weinen von Maria. Das ist absolut nachvollziehbar und verständlich. Aber Jesus, er war erzürnt, ergrimmt, erschüttert. Was hat ihn denn so jetzt erschüttert? Er weinte nämlich selbst. Und ich glaube, dass angesichts dieser Dynamik, dieser vielen Verse, die ich gerade besprochen habe, und dann den Lazarus, der auferweckt wird, erkennen wir, dass vieles in diesem Umfeld dort Bethanien und Umgebung außerhalb der Spur Jesu ist, inklusive der Tod. Es war ursprünglich bei der Schöpfung nicht im Plan, dass der Tod Teil des Lebens ist. Es ist die Folge der Sünde. Durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Und Jesus sieht diese was durcheinander gebracht ist, was ursprünglich nicht im Plan war. Und dann ist das so eine Gemengelage von Traurigkeit und auch Ärger und Zorn, sodass er dann merkt, oh, wie viel ist in dieser Welt kaputt gegangen. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Und das stimmt, aber es ist ihm nur teilweise wahr. Jesu Emotionen waren viel, viel ganzheitlicher und tiefer als nur eben diese Verlusttraurigkeit, die dann auf seine Liebe zurückfolgern lässt. Einige von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Ja, da waren diese Zeichen und Wunder im Johannesevangelium beschrieben, inklusive des Blindgeborenen. Da haben sie das ja selbst gesehen, wie der dann wieder sehen konnte. Also Jesus hat doch die Macht und reduzieren Jesus eben nur auf die Fähigkeit des Heilens. Kann sein, dass mancher hier im Raum ist und Jesus eben nur reduziert auf die Fähigkeit des Heilens, des Reparierens. Jesus, ich brauche dich eigentlich nicht. Ich komme auch gut selbst klar, aber wenn was kaputt ist in meinem Leben, dann hole ich dich. Du bist sozusagen der Handwerker, den ich mal rufe, der Arzt, den ich rufe, ADAC, wenn es dann nicht läuft mit dem Auto, aber sonst brauche ich dich nicht. So, und dann denken die, okay, warte mal, hier ist auch ein Problem, der könnte es reparieren. Warum hat er das nicht, wie der die Augen repariert hat bei den Blinden? Und Jesus nun wieder in seinem Innern erzürnt. Auch da wieder, dieses innerliche Leiden darum, dass sie nicht erkennen, wer Jesus ist, kommt er zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Das ist auch ein Bild, was wir dann in ein paar Wochen an Ostern bedenken werden, der Stein vor Jesu Gruft. Und es gibt ein Detail, was deutlich macht, dass Lazarus Kind Gottes ist und Jesus der Vater ist. Also dass Lazarus nicht der Herr ist, aber Jesus der Herr ist. Lazarus wird von den Toten auferweckt, Jesus wird von den Toten auferweckt. Lazarus wird von den Toten auferweckt und legt die Leinentücher nicht zusammen. Jesus wird von den Toten auferweckt und legt aber die Leinentücher selbst zusammen. Er ist der Herr des Todes. Er steht auf und macht alles schön sauber dort in der Gruft. Der Lazarus konnte es nicht, weil da er weiterhin in dieser Passivität ist, abhängig von der Führung und Leitung unseres Herrn und Heilandes. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Bei Jesus ist der Stein von Gott weggenommen worden. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm. Und hier bestätigt Martha wieder durch diese Aussage ihren Kleinglauben. Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Wieder, was schwingt mit? Du bist zu spät. Du bist zu spät. Er ist schon hier, man kann wieder hoffen, denn er ist die Auferstehung. Er sagt es, ich bin die Auferstehung, ich bin es. Sie könnte jetzt wieder anfangen zu atmen, zu hoffen. Ja, mein Bruder hat noch Chancen aufzustehen und sieh innerlich zu. Er ist schon 4 Tage tot. Jesus spricht zu ihr, hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wenn du in meiner Spur wärst, in meinem Tempo unterwegs wärst, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Habe ich dir doch gesagt. Sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach. Und das ist die Bestätigung dafür, dass Jesus im Willen des Vaters 100% unterwegs ist. Jesus, der absolut Gläubige hier, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Also das, was der Vater will und Jesus will, ist kongruent, ist deckungsgleich, ist eins. Du hast mich schon erhört. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, weil sie alle Zeit eins sind. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, damit sie wieder in die Spur zurückkommen, habe ich gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Das dürfen wir nicht einfach überlesen. Also es war nicht Hokuspokus, also Abracadabra und dann passiert ein Wunder. Was ist hier passiert? Es werde Licht und es ward Licht bei der Schöpfung. Gott spricht und es geschieht. Ich hätte gern diese Vollmacht, dass ich zu meinen Kindern sage, räumt das Zimmer auf und es ward so. Und es geschah das Wort des David und das Zimmer war aufgeräumt. Nicht. Warum? Die Vollmacht ist nicht da, die Jesus hat als Herr aller Herren. Er spricht und es geschieht. Wenn er heute zu dir spricht, Paul, komm heraus, dann wirst du zum Glauben kommen, weil er dich angesprochen hat. Und dein Zeugnis wird dann sein, ich war so angesprochen vom Herrn, ich bin dann zur Seelsorge, ins Gebet gegangen, zu Jesus gegangen und habe mich völlig ihm ausgeliefert. Und dann werden andere sagen, war das deine Willensentscheidung? Hast du dann einfach so abgewogen, ja, Himmel, Hölle, soll ich mich entscheiden für Jesus? Du wirst sagen, die Liebe hat dich gedrängt. Du warst gepackt im tiefsten Innern und dieser Moment passiert hier. Jesus spricht und sein Wort hat Kraft wie bei der Schöpfung. Das ist eine Neuschöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Jesus spricht, es geschieht. Der Lazarus kommt heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihm, macht ihn frei. Jesus konnte sich selbst frei machen bei der Auferstehung und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hat, glaubten an ihn. Sie sind wieder in Spur Jesu, in dem Tempo Jesu unterwegs, andere nicht. Wer nicht? Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern. Sie waren in der Spur der Pharisäer und im Tempo der Pharisäer und sagten ihnen, was Jesus getan hat. Jemand hat mal gesagt, nach einer Predigt, wenn sich niemand bekehrt und niemand beschwert, ist die Predigt nichts wert. Jesus war da, manche glaubten an ihn, andere gingen zu den Pharisäern. Manche sind wie Maria sitzen geblieben und haben dann auf Jesus gewartet, andere sind in Hektik übergegangen. Das Evangelium teilt. Die Botschaft von Jesus führt zu zwei Gruppierungen. In welcher bist du? In welcher bist du? Und ich möchte dir heute zurufen, Paul, komm heraus. Anne, komm heraus, komm heraus. Und möchte jetzt beten und wenn es möglich ist, steht doch dazu auf. Herr Jesus Christus, wenn wir Herr sagen, dann müssen wir uns an dieses Wunder zurückerinnern, dass du der Herr bist über Leben und Tod. Du sprichst und es geschieht. Herr, und wir haben hier in diesem Text manche Charaktere gesehen, wie sie dann reagieren auf dich. Und ich bitte dich, dass hier in diesem Raum möglichst viele heute Buße tun. Umkehren zu dir, zurück auf die Spur kommen und dir vertrauen, auch wenn es brenzlig wird. Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles siehst und damit dich um alles kümmerst. Warum? Weil du uns liebst. Herr Jesus, und ich bitte dich, wenn der Satan, der Durcheinanderbringer, so manches durcheinander gebracht hat, dass es wieder in Ordnung kommt. Herr, wir beten, dass heute in diesem Gottesdienst vieles wieder in Ordnung kommt. Du weißt, wer in einer Unordnung hier reingekommen ist, in einem Rumgeeiere, in einer Unklarheit. Herr, ich bitte dich, dass dieses Wort heute die Kraft hat, wie damals, als du von den Toten auferstanden bist und Leben generiert, dass neues Leben entsteht. Herr, führe du durch deinen Heiligen Geist. In deinem Namen Jesu bete ich. Amen.